Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Sandra Pfister, guten Tag. Vier schlanke Menschen, jeder etwa so 57 Kilo, also die müsste man auf die Waage stellen. Und dann hätte man das Gegengewicht zu dem, was jeder Deutsche pro Jahr wegwirft. Nur an Verpackungen. Das Bundesumweltamt, das vermutet aber, wir steigern uns noch. Denn in der Pandemie lassen wir mehr Essen und Getränke liefern. Zeit gegenzusteuern mit ein paar guten Mehrwegideen. Die hören Sie gleich hier. Bevor ein Virus, nämlich Covid-19, nahezu unsere komplette Aufmerksamkeit gefesselt hat, waren Bakterien schon eine große Dauerbedrohung. Bakterien, die gegen Antibiotika resistent sind. Und den Menschen erreichen sie häufig über Fleisch. Wie häufig? Das hat in einer neuen Stichprobe überrascht. Aber erstmal zu Mehrweg. Aldi Süd hatte im Frühjahr Mehrwegflaschen aus Glas eingeführt und vor ein paar Wochen dann gleich wieder kassiert. Resultat: zu aufwendig, kostet zu viel Personal und zu viel Hirnschmalz, also lohnt sich nicht. In Zeiten von Corona ist Mehrweg nicht mehr ganz oben auf unserer Prioritätenliste. Viele lassen sich Essen liefern und nach jedem Sushi, nach jedem indischen Curry und jeder Lasagne sitzt man auf einem Haufen Müll. Wie ginge es besser? Die Deutsche Umwelthilfe, die sucht heute bei ihrer ersten deutschen Mehrwegkonferenz Ideen, die sich durchsetzen könnten. Daniela Siebert.
Durchschnittlich 226 Kilo Abfall pro Person und Jahr. Das sei zu viel, findet Barbara Metz, stellvertretende Bundesgeschäftsführerin bei der Deutschen Umwelthilfe DUH. Deshalb hat ihre Organisation heute zur Online-Konferenz geladen, mit Vertretern der Politik und mit Akteuren, die Ideen für mehr Mehrweg entwickelt haben. Barbara Metz.
Es besteht ja der Irrglaube, dass wir in Deutschland besonders gut dastehen, anscheinend Recycling-Weltmeister sind. Das ist nicht der Fall. Die Corona-Pandemie hat uns gezeigt, wir haben hier ein Problem und es wird immer größer. Und wir können das natürlich nutzen, dieses große Bewusstsein, was es im Moment auch bei Verbraucherinnen und Verbrauchern gibt, dass das viel zu viel Müll ist, dass man es reduzieren möchte, hier auch gesellschaftlicherseits so viel Druck aufzubauen, dass sich politische Entscheiderinnen da auch bewegen und sagen, wir haben das erkannt, vielleicht anders als viele andere komplexere Probleme, ist das etwas, wo wir die Lösung kennen.
Lösungen präsentiert die Konferenz gleich mehrere aus den verschiedensten Bereichen. Tiffin Loop etwa will das Problem mit dem vielen Abfall beim Takeaway-Essen lösen. Mit Edelstahlbehältern, die Kunden gegen eine Pfandgebühr bekommen und später in den Partnerrestaurants wieder zurückgeben können, wo sie dann auch gereinigt werden. Vermeintlich genau der richtige Ansatz in Pandemiezeiten, wo der Bedarf für solche Lösungen steigt. Doch Gründer Mustafa Demirtas hat da zwiespältige Erfahrungen gemacht.
Also wir haben auf der einen Seite eine erhöhte Nachfrage, aber auf der anderen Seite auch, wenn wir aktiv auf Gastronomien zugehen, auch oft die Antwort, wir haben andere Sorgen, wir kämpfen hier gerade ums Überleben. Die haben keinen Kopf für dieses Thema. Aber auf der anderen Seite Gastronomien, die in der Corona-Phase auch stark denn auf Takeaway gesetzt haben und dadurch auch ihr Überleben gesichert haben, die haben natürlich weiterhin auch großes Interesse für dieses Thema.
Einer ganz alltäglichen Situation widmet sich die Mehrweg-Idee von Jürgen Müller. Es geht ums Kaffeekochen zu Hause. Stichwort Kaffeekapseln. Nach Einschätzung des Mechanikunternehmers aus Lichtenfels stehen fast in jedem vierten Haushalt Kaffeemaschinen, die mit solchen Alukapseln arbeiten. Daraus resultiert ein beachtlicher Müllberg. Jürgen Müller hat für solche Geräte deshalb eine recycelbare Kunststoffkapsel entwickelt und das Produkt Capsico getauft.
Das ist eine spezielle wiederverwendbare Kaffeekapsel für das Nespresso-System. Die Kapsel lässt sich 100 bis 150 Mal problemlos wiederverwenden.
Seine Lösung ist patentiert und schon auf dem Markt, bislang allerdings nur über den eigenen Online-Shop. Erst ab Mitte November bietet auch eine Drogeriekette sein Produkt an. Durch die Möglichkeit zum erneuten Befüllen der Kapseln mit beliebigem Kaffeepulver werden sowohl die Umwelt als auch die Geldbeutel der Verbraucher geschont. Diese Informationen zur Zielgruppe zu bringen, gehört derzeit zu den größten Herausforderungen, vor denen Jürgen Müller steht.
Der Markteintritt ist die größte Hürde. Wir sind ein kleines Unternehmen und eben noch relativ unbekannt. Nur wer uns kennt, kann natürlich auch unser Produkt benutzen.
Etwa an derselben Schwelle steht auch See Me, ein Hamburger Unternehmen, das Kosmetik- und Desinfektionsprodukte in recycelbaren Glasflaschen anbieten will. Dazu Unternehmensgründer Lars Buck.
Das funktioniert genauso wie bei den Getränken. Das heißt, es ist für Kosmetik und für Desinfektion sind das Produkte, die halt in Mehrwegglasflaschen kommen. Die können dann später genauso im Pfandautomaten oder an der Kasse zurückgegeben werden. Die Produkte sollen jetzt zum 1.12. in ausgewählten Märkten in Hamburg kommen. Aktuell sind wir im Gespräch mit verschiedenen großen Ketten, dass wir dann im Januar, Februar dann auch in anderen Märkten die Produkte verfügbar haben.
Die CME-Glasflaschen können an den normalen Pfandautomaten zurückgegeben werden, in die man auch Limonadenflaschen und dergleichen steckt. Es sind also keine zusätzlichen Rücknahmegeräte nötig. Trotzdem war der Handel nicht leicht zu überzeugen, sagt Buck. Auch in vielen anderen Lebensbereichen mangelt es nicht an marktreifen Mehrwegideen. So stellen sich heute im Rahmen der Konferenz zum Beispiel auch Firmen vor, die Mehrweglösungen für Verpackungen im Versandhandel entwickelt haben oder für Behälter für Pflanzen. An der Unterstützung für Mehrweg seitens der Politik hapert es aber noch, bilanziert Barbara Metz von der Deutschen Umwelthilfe.
Das, was faktisch passiert, um Mehrweg zu schützen und zu fördern, reicht definitiv nicht aus.
Sinnvoll fände sie zum Beispiel Abgaben auf Einwegprodukte, Mehrweggebote für öffentliche Veranstaltungen und Institutionen und verbindlichere Mehrwegquoten für Getränkeverpackungen.
Soweit von der ersten deutschen Mehrwegkonferenz. Corona sorgt also für mehr Verpackungsmüll. Weil aber insgesamt weniger produziert wird, wird auch weniger Energie verbraucht. Das sieht man daran, dass der Ölpreis sinkt. Die große Frage ist jetzt, wird nach der globalen Krise wieder genauso viel CO2 verfeuert wie vorher? Oder ist die größte Rezession in der Geschichte der EU eine Chance für so eine Art Cold Turkey, also für den kalten Entzug, weil wir doch immer noch ganz schön abhängig sind vom Kohlenstoff? An dieser Frage hängt auch für die großen Energieproduzenten sehr, sehr viel. Sie sitzen mit im Weltenergierat und dessen deutsche Sektion, die hat sich heute zum Energietag 2020 getroffen. Philipp Banse, Sie haben sich das angehört. Green Recovery haben die das genannt, grüne Erholung. Das ist das Motto, das sich die Energiekonzerne für diesen Tag gegeben haben. Die Energiewirtschaft als größter Klimaschützer, ist das denn glaubwürdig? Da war gerade unser Kollege Philipp Banse. Dann gucken wir jetzt gleich mal und machen erstmal mit einem anderen Thema weiter, nämlich mit dem elektronischen Personalausweis. Vielleicht haben Sie einen. Wenn Sie Ihren Ausweis seit 10 Jahren mal erneuern mussten, dann ist es relativ wahrscheinlich, denn vor 10 Jahren wurde er eingeführt im Scheckkartenformat. Aber vielleicht haben Sie ihn noch nicht genutzt. Das musste man anfangs freischalten lassen und das hat kaum einer getan. Das hat Stefan Römermann herausgefunden. Dabei fing alles so optimistisch an.
So wird der neue Personalausweis ungefähr aussehen. Das ist bislang ein Musterdokument. Und wie Sie sehen, vor allen Dingen im Format hat sich etwas geändert.
Erklärte Antonia Maas von der Bundesdruckerei vor gut 10 Jahren auf der Fachmesse Omnicard in Berlin. Ab November 2010 sollte der Personalausweis auf das heute übliche Scheckkartenformat zusammenschrumpfen.
Der passt quasi wie auch die Kredit-EC-Karte oder auch der Führerschein in die Fächer im Portemonnaie.
Die wichtigste Neuerung steckte allerdings unter der Oberfläche der Plastikkarte, der Chip für die Online-Ausweisfunktionen. Er ist Schlüssel für die elektronische Identität oder kurz EID, mit der sich Bürger bei den Webseiten von Behörden oder Firmen sicher anmelden und eindeutig identifizieren können, erklärt Bernhard Rohleder vom IT-Branchenverband Bitkom.
Man kann mit dem elektronischen Personalausweis auch digital signieren. Das heißt, Sie können Verträge abschließen, können über die EID in dem elektronischen Personalausweis eine Unterschrift fertigen und diese Unterschrift ist gerichtsfest. Das heißt, sie hat die gleiche Bedeutung wie ihre handschriftliche Unterschrift.
Anfangs war dafür noch ein spezielles Lesegerät nötig. Inzwischen lässt sich mit der sogenannten Ausweis-App praktisch jedes moderne Smartphone als sicheres Lesegerät für den Personalausweis nutzen und mit dem PC oder Laptop verbinden. So richtig rund läuft das Auslesen der elektronischen Identität aber bis heute nicht, findet Bernhard Rohleder.
Es fällt schon auf, dass wenn man den Personalausweis mit seinem Smartphone verknüpft, ist es ein bisschen komplizierter und dauert etwas länger und es funktioniert auch nicht gleich beim ersten Mal.
Vor allem aber gibt es bis heute, 10 Jahre nach der Einführung, kaum sinnvolle Anwendungen für den elektronischen Personalausweis. Hier hätten Bund und Länder längst deutlich mehr und bessere Angebote schaffen müssen, findet IT-Expertin Konstanze Kurz vom Chaos Computer Club. Denn für Unternehmen lohne sich die Investition in so eine Technik nur, wenn sie von vielen Menschen genutzt werde.
dann wäre auch die Industrie eventuell aufgesprungen. Das ist ja tatsächlich ein Henne-Ei-Problem. Der Staat macht keine Angebote, also nutzt niemand die EID. Niemand nutzt die EID, also gibt es keine guten Angebote.
In den nächsten Jahren könnte das Angebot allerdings endlich wachsen. Denn bis Ende 2022 sollen die 575 am häufigsten genutzten und nachgefragten Verwaltungsleistungen digitalisiert sein. So wurde es im sogenannten Online-Zugangsgesetz festgeschrieben. Und damit bekomme die EID-Funktion im Personalausweis eine wichtige Rolle, sagt Markus Richter, Staatssekretär im Bundesinnenministerium und IT-Beauftragter der Bundesregierung.
Denn es ist entscheidend, dass wenn ich eine Leistung beantrage oder irgendwas von einer Behörde will, dann muss ich ja sicherstellen, dass wenn ich das übers Internet tue, dass die Behörde genau weiß, ja, wer ist denn das, der mit mir spricht.
Und auch die Ausweis-App für den elektronischen Personalausweis soll in den nächsten Jahren noch benutzerfreundlicher werden, verspricht Richter. Zukünftig müsse dann nicht mehr bei jeder einzelnen Anmeldung der Personalausweis ans Gerät gehalten werden. Die elektronische Identität werde dann nur noch einmal in der App registriert und dann auf dem Smartphone sicher verschlüsselt abgespeichert.
Und um den elektronischen Personalausweis und die Digitalisierung der Verwaltung geht es auch heute in unserer Sendung Hintergrund im Deutschlandfunk um 18.40 Uhr. Keime, denen man mit Medikamenten nicht mehr beikommen kann. Daran sterben allein hier bei uns in Europa 33.000 Menschen jährlich. Je häufiger Antibiotika verabreicht werden, je sorgloser sie verschrieben werden, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Bakterien resistent werden und sich vermehren können. Viele Humanärzte achten inzwischen darauf. In der Tiermedizin ist das anders. Viele Schweine und Hühner stehen in Ställen dicht an dicht, eine perfekte Brutstätte für antibiotikaresistente Keime. Und Bauern und Tierärzte geben den Tieren deshalb Antibiotika im großen Stil. Kein Wunder, dass die Keime auch im Fleisch landen. German Watch und Ärzte gegen Massentierhaltung, die können es jetzt erneut belegen. Sie haben nämlich Fleisch von den drei größten Hähnchenfleischkonzernen der EU getestet. Dieter Nürnberger, wie schlimm ist das? Was kam da raus?
Sandra Pfister, die soeben von German Watch vorgestellte Studie zeigt auf, dass in der Tierhaltung, in diesem Fall geht es um Geflügelfleisch, weiterhin ein problematischer Einsatz von Antibiotika stattfindet. 165 Hähnchenfleischproben wurden untersucht und mehr als die Hälfte, 51%, waren mit resistenten Keimen belastet. Das heißt, Antibiotika können hier nichts mehr ausrichten. In der Untersuchung ging es um Geflügelfleisch, welches bei Discountern verkauft wurde. Und das Besondere an der Untersuchung. Es wurden auch Resistenzen gefunden, die gegen Notfallantibiotika, sogenannte Reserveantibiotika, inzwischen immun sind, so Reinhild Benning von German Watch. Hier wurde die Studie in Auftrag gegeben.
In dieser relativ großen Stichprobe sehen wir deutlich, der Trend ist immer noch nicht gebrochen, dass Antibiotikaresistenzen über die Lebensmittelkette eingeschleppt werden bis zu Verbraucherinnen und Verbrauchern. Was uns ganz besonders beunruhigt, ist, dass die Rate von 35% resistenter Krankheitserreger gegen Reserveantibiotika hier im Schnitt der Fleischproben aller drei Geflügelfleischkonzerne ganz besonders ins Gewicht schlägt.
German Watch spricht von einem beunruhigenden Ergebnis, also der Einsatz von Antibiotika in der Tierhaltung, der zeitigt laut dieser Studie weiterhin Probleme.
Wir wissen es ja schon länger, darüber wird schon lange diskutiert. Geht denn der Einsatz von Antibiotika in der Tierhaltung zurück?
Sagen wir es mal so, es gibt Fortschritte, so verwies die Europäische Arzneimittelagentur erst kürzlich darauf, dass zwischen 2011 und 2018 die Verkaufszahlen von Antibiotika für die Tierhaltung um 34% gesunken seien. In Deutschland war es sogar eine Zahl von über 50%. Das ist das eine. Allerdings machte im September auch eine andere Zahl des Wissenschaftlichen Instituts der AOK noch einmal das Ausmaß deutlich. Rund 330 Tonnen Antibiotika werden bei der Versorgung von Patienten in der Humanmedizin also eingesetzt. In der Tierhaltung sind es aber doppelt so viele, nämlich 670 Tonnen. In der heute vorgestellten Studie im Auftrag von German Watch fiel aber konkret auf, dass sich nun eben resistente Keime im Fleisch nachweisen lassen, die auch auf Reserveantibiotika nicht mehr ansprechen. Mittel also, die angewendet werden, wenn andere Standardantibiotika nicht mehr helfen. Und in Europa, sagt die Medizinerin Imke Lührs, sie ist im Vorstand von Ärzte gegen Massentierhaltung, stürben jährlich rund 33.000 Menschen, weil Antibiotika eben nicht mehr helfen. Sie nennt ein Beispiel.
Die Menge des jährlich in der Tierhaltung verabreichten Reserveantibiotikums Colistin zum Beispiel würde reichen, um die gesamte menschliche Bevölkerung Deutschlands einmal im Jahr einem kompletten Behandlungszyklus zu unterziehen. In China gibt es übrigens mittlerweile ein Verbot dieses Antibiotikums.
Also wir hören es, der Einsatz geht zurück, aber der Blick auf konkrete Mittel, auf konkrete Antibiotika, der dürfe nicht vernachlässigt werden, so die Expertin.
Danke, Dieter Nürnberger, zu antibiotikaresistenten Krankheitserregern im Fleisch. Und jetzt wollen wir Ihnen Philipp Banse nicht vorenthalten, zu dem wir jetzt die Verbindung hergestellt haben. Es geht um den Weltenergierat in Deutschland, der sich in Berlin dazu äußert, dass es eine Green Recovery in Europa geben könnte. Das gibt dieser Weltenergietag sich als Motto. Die Frage nochmal, ist die Energiewirtschaft tatsächlich der größte Klimaschützer? Also ist das glaubwürdig, wie die sich da verkaufen wollen?
Naja, also man muss natürlich sehen, dass die Interessen etablierter Energieversorger schon da sind und dass man die im Hinterkopf haben muss. Die verdienen natürlich vor allem jetzt auch an bestehenden fossilen Energiesystemen recht gut. Aber einige Industrieunternehmen und auch Energieversorger haben durchaus verstanden, dass man mit Klimaschutz eben auch viel Geld verdienen kann oder verdienen können wird. Und da ist dann wiederum das Interesse groß, dass der Staat den Umbau des Energiesystems zumindest mitbezahlt, sprich der Ruf nach Subventionen war bei dieser Online-Tagung des Weltenergierats, ein Zusammenschluss von Energieunternehmen und Forschungseinrichtungen, dann doch recht laut.
Im Mittelpunkt steht und stand ja heute der Wasserstoff. Welche Hoffnungen setzt die Industrie denn in diesen Energieträger?
Sehr große. Das war heute Morgen sehr deutlich. Wasserstoff kann man ja herstellen, indem man Wasser oder Gase aufspaltet. Dazu ist dann eben Energie nötig und dafür kann man etwa überschüssigen Wind- oder Sonnenstrom nutzen. Und wenn man dann den Wasserstoff wieder verbrennt, entsteht eben nur Wasser und Energie. Ein Großteil der Energie wird wieder frei und eben nutzbar. Und so lässt sich zum Beispiel Ökostrom in großen Mengen speichern und transportieren, zumindest in der Theorie. Uwe Albrecht von der Ludwig Bölko Systemtechnik GmbH hat für den Weltenergierat untersucht, wie die Industrieländer weltweit Wasserstoff fördern wollen. Und Albrecht sagt, Länder, die eine Wasserstoffstrategie haben oder an einer arbeiten, die würden schon fast die Hälfte der Weltwirtschaft ausmachen.
So that partly answers the question that is this a hype? Is this just the next hydrogen hype that's gonna let go away rather soon? Or is it here to stay? And I think this is a clear signal that it is here to stay.
Also er sagt, diese Zahl, fast die Hälfte der Weltwirtschaft setzt auf Wasserstoff, die beantwortet die Frage, ob das jetzt ein Hype sei oder ob Wasserstoff da sei, um zu bleiben. Und es sei klar, Wasserstoff werde bleiben.
Er ist gekommen, um zu bleiben. Und wo wollen die Länder ihn einsetzen?
Studienautor Albrecht sagt, dass die Länder vor allen Dingen auf die Industrie und den Transport setzen. Industrie meint hier Großindustrie, also Stahlherstellung zum Beispiel. Da wird ja heute viel Kohle verbrannt, was klimaschädlich ist. Aber man kann auch Wasserstoff einsetzen, um Kohle herzustellen. Aber momentan ist Wasserstoff eben sehr, sehr teuer und auch die Infrastruktur, die ganzen Röhren und so, das fehlt weitestgehend. Deswegen will die EU, vor allen Dingen, weil der Wasserstoff so teuer ist, klimaschädlichen Stahl zum Beispiel aus China mit einer Art Abgabe belegen, damit europäischer klimafreundlicher Stahl dann wettbewerbsfähig bleibt. Transport meint vor allem Großtransport, also Lastwagen, Eisenbahn, Schiffe. Für Privatautos scheint Wasserstoffstrom dann doch nicht so effizient zu sein wie Strom aus dem Akku.
Jetzt ist halt die spannende Frage, ganz kurz noch dazu, man kann den Wasserstoff mit Ökostrom herstellen oder mit Kohle und Gas? Das ist ja die große Frage. Welcher soll es denn sein?
Also die Industrie sagt, oder zumindest heute Vormittag war das klar, die nächsten 10 bis 20 Jahre werden wir auch Wasserstoff herstellen müssen mit Kohle, wo dann das abschüssige Kohlenstoffdioxid CO2 in der Erde gespeichert wird. Das ist eine umstrittene und teure Technik. Der grüne Wasserstrom, das war heute Tenor in der Industrie, der ist noch Zukunftsmusik.
Danke, Philipp Banse vom Weltenergierat Deutschland.
Deutschlandfunk. Verbrauchertipp.
Viele Menschen sind aktuell oft zu Hause ausgegebenem Anlass. Soziale Kontakte, Arbeit, Schule, all das läuft digital. Das wird uns auch in den nächsten Monaten begleiten. Zu Anfang der Corona-Krise wurde noch viel improvisiert und manche Regeln auch irgendwie großzügig ausgelegt. Das gilt auch für den Datenschutz. Michael Voregger.
Die Menschen gehen täglich mit Daten um. Dabei ist es auf den ersten Blick nicht immer klar, dass es sich um sensible Informationen handeln kann. Das müssen keine Betriebsgeheimnisse sein, aber auch Adressen, Kundendaten, Verträge und persönliche Daten müssen geschützt werden. Wenn jemand von zu Hause arbeiten muss, dann ist es eigentlich die Aufgabe der Arbeitgeber, Geräte und Internetanschlüsse zur Verfügung zu stellen. Jörg Heidrich ist Justiziar beim Heise Verlag in Hannover und weiß, dass die Realität oft anders aussieht.
Viele Mitarbeiter werden allein gelassen und müssen dann eben auch die private Infrastruktur nutzen. Und man muss zumindest mal schauen, dass die Nutzungen technisch wenigstens so gut sind, wie es eben geht, dass die Daten getrennt werden. Das kann man zum Beispiel machen, indem man unterschiedliche Logins macht für private und berufliche Nutzung, bei Windows zum Beispiel, unterschiedliche Software verwendet, zum Beispiel für Mailing oder zum Beispiel auch geschützte Internetzugänge.
Zumindest sollten Regeln für den Umgang mit beruflichen Daten klar benannt werden. Außerdem sind Anweisungen hilfreich, wie von zu Hause gearbeitet werden soll. Professor Norbert Pohlmann leitet das Institut für Internetsicherheit an der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen.
Man kann es relativ einfach implementieren, indem man sagt, ich habe meinetwegen Dateien, die verschlüsselt sind und wo man, wenn man darauf zugreift, erst einen Schlüssel eingeben muss, bevor die dann entschlüsselt werden. Es gibt aber auch intelligentere Lösungen, wo ich sagen kann, ich habe halt, sagen wir mal, virtuelle Maschinen auf meinem Notebook und wo ich dann eine Arbeitsumgebung habe, wo dann ich mich einloggen muss und dann nur ich darauf zugreifen kann, aber dann andere virtuelle Teile haben, wo dann halt die Familienmitglieder alles machen können und die dann gar keinen Zugriff auf die sensitiven oder datenschutzrelevanten Informationen haben.
In den letzten Monaten wurde viel improvisiert, um überhaupt so etwas wie einen Arbeitsalltag aufrechtzuerhalten. Die Corona-Krise wird uns aber noch eine Zeit begleiten. Doch für den Datenschutz gibt es keine Erleichterungen für die Nutzung im Homeoffice, sagt Jörg Heidrich.
Es gelten genau die gleichen Anforderungen, die ich im Büro habe, die gleichen strengen Anforderungen. Und deswegen gilt die gleiche Pflicht zur IT-Sicherheit, zur Trennung von Daten. Das heißt, da muss man auch ganz stark darauf achten, dass hier eben nicht die beruflichen und die privaten Daten zusammengepackt werden. Man muss Daten ordnungsgemäß löschen können, man muss sie aufbewahren. Die Liste ist sehr lang und letztendlich ist das aber natürlich nicht Aufgabe des einzelnen Mitarbeiters, sondern das ist die dringende Aufgabe des Arbeitgebers. Wenn der Arbeitgeber das nicht tut und was passiert, dann hat er unter Umständen große Probleme.
Eine gute Idee ist die Verschlüsselung der Festplatte. Wenn das Gerät verloren geht oder gestohlen wird, dann kann auf die Daten nicht zugegriffen werden. Wenn man die Regeln nicht vernünftig beschreibt und keiner weiß, was zu tun ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ein Schaden auftreten kann. Der Datenschutz gilt auch für die Schulen. Um den Schutz von Schülerdaten zu gewährleisten, haben Schulen und Lehrer einiges zu beachten. So dürfen Daten nicht an Dritte weitergegeben werden und nicht mehr benötigte Daten müssen gelöscht werden. Wichtig sind dabei auch die Kommunikationsmittel. Messenger wie WhatsApp sind als neugierige Datensammler bekannt. Der Bundesdatenschutzbeauftragte rät deshalb von der Nutzung ab. In vielen Bundesländern gibt es inzwischen Lernplattformen, die nur von Schülern und Lehrern genutzt werden.
Datenschutz im Homeoffice. Homeoffice könnte bald wieder noch mehr angesagt sein, wenn es einen Lockdown-Light gäbe, von dem jetzt so viel geredet wird. Was soll das sein und wie kämen wir damit zurecht? Fragen, die gleich Stefan Heinlein wird in den Informationen am Mittag. Ich bin Sandra Pfister. Ihnen noch einen schönen Tag.